Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute ist Draußen mit Klausen richtig fest drinnen, nämlich in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, Hamburg, Santa Fu im Volksmund genannt. Ich besuche einen alten Vikarsstudienfreund Friedrich Kleine, der dort Gefängnisseelsorger ist. Wir haben uns vor Ewigkeiten kennengelernt, dann lange, lange nicht gesehen, dann kürzlich wieder gesehen, wieder gesprochen. Und da dachte ich, das ist doch mal ein richtig interessantes Thema. Was macht die Seele im Gefängnis und was macht der Gefängnisseelsorger? Schön, dass ich bei dir sein kann.
Ja, herzlich willkommen hier in der kleineren Anstalt von Fuhlsbüttel, der sozialtherapeutischen Anstalt.
Genau, es ist ein ganz schön großes Gelände. Vielleicht fangen wir mal mit dem Anfang an. Ich bin jetzt, ich habe mal nachgezählt, das dritte oder vierte Mal hier überhaupt in einem Gefängnis und dann eigentlich immer nur, weil das hier so mein Beritt gewesen ist, früher in Santa Fu. Ein Gefängnis zu besuchen, das ist ja schon mal so ein Erlebnis. Die Türen, der Schlüssel, die Schlüssel auf, zu, Sachen einsperren. Ich hatte es in Erinnerung, lauter in Erinnerung, also dieses Tür auf, Tür zu. Wie geht es dir damit? Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger hier. Hast du dich daran gewöhnt? Oder ist es, wenn du morgens zur Arbeit kommst, immer noch so eine kleine Schwelle, die du überschreiten musst?
Nein, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bin seit 10 Jahren jetzt in der Gefängnisseelsorge tätig und der Schlüssel gehört einfach als ganz normales Arbeitsgerät dazu. Und es ist eher so, dass an den Türen, die ich auf- und zuschließe, ich Bedienstete treffe im Meldezimmer oder wie eben an der Pforte, die eine Bedienstete mit ostdeutschem Hintergrund, die immer Herr Pfarrer zu mir sagt und immer sehr freundlich ist. Nein, das ist ganz normales Tagesgeschäft.
Gewöhnt man sich dran. Ja. Genau. Okay. Da aber nicht so viele wissen, was eigentlich so ein Gefängnisseelsorger macht, dachte ich, du könntest mal, wenn es das überhaupt gibt, mal beschreiben, was ist für dich ein typischer Arbeitstag? Oder gibt es das so eigentlich nicht, weil du nicht so routiniert arbeitest, sondern dann doch immer irgendwas passiert?
Also im Gefängnis grundsätzlich, es ist sehr viel Routine. Insofern gibt es bei mir auch typische Arbeitstage. Das fängt damit an, dass ich, wenn ich die Anstalt betrete, mir meinen Schlüssel und mein PSE abgeben lassen. Das ist sozusagen dieses Notfallgerät mit einem roten Knopf, wo ich im Alarmfall draufdrücken kann, wenn irgendwas nicht geheuer ist. Da ich aber zu den Guten gehöre, ist das noch nie passiert, wird glaube ich auch nie passieren, außer einmal versehentlich. Aber dann kommen 20, 30 Bedienstete sofort angelaufen und gucken, was los ist. Dann gehe ich also vorne in den sogenannten Verteilerraum. Da hat jeder ein Fach und in diesem Fach liegen dann die Anträge der Gefangenen, die sich auf diesem Wege an mich wenden oder auch an andere Bedienstete mit ihren Anliegen. Und diese Anträge, die nehme ich dann mit und gehe in mein Büro, gehe durch verschiedene Türen an der Zentrale vorbei. Hallo, ich bin da. Und dann sortiere ich in meinem Büro erstmal, was habe ich für Anträge, welche festen Termine habe ich auch, weil ich mit manchen Gefangenen ja längere Gesprächsreihen habe. Und koche einen Kaffee, weil das ist bei mir Standard. Jeder, der in mein Büro kommt, ob nun Herr Klausen mit seinem Podcast oder Herr Gefangener XY, bekommt von mir immer einen Kaffee angeboten und zwar gute Qualität. Meine Kaffeesorte heißt Himmlisch. Wird frisch gemahlen von meiner Maschine, weil mir das wichtig ist, auch einen gewissen diesbezüglichen Standard zu haben. Ja, und dann mache ich mich auf den Weg, suche Gefangene auf in ihren Hafträumen. Sie haben einen Antrag gestellt, was kann ich für sie tun? Und dann sind das manchmal Dinge, die kurz geklärt werden können. Und manchmal, gerade bei denen, die neu sind, liegt ganz viel auf, ganz viel Redebedarf. Die nehme ich dann mit in meinem Büro. Und das Besondere an meiner Arbeit ist ja, beziehungsweise an meiner Rolle, wir Gefängnisseelsorger sind die einzigen, die keine Stellungnahmen schreiben, die das, was in den Gesprächen besprochen wird, nicht weitersagen dürfen. Wir haben ja auch das Zeugnisverweigerungsrecht, also kein Gericht kann uns nötigen, Aussagen zu machen als Zeuge. Und dadurch haben wir ein besonderes Vertrauenskapital, was die Gefangenen sehr zu schätzen wissen, weil sie genau wissen, das, was mit mir gesprochen wird, da können sie völlig offen reden und das gibt es sonst nicht im Gefängnis.
Stelle ich mir einerseits eher fast dörflich vor, nicht so ein kleiner, doch vergleichsweise kleiner Arbeitskreis, in dem man aber eben nicht wie der Dorfpfarrer, der idyllische, frei herumgehen kann, sondern das muss schon geregelt werden. Nun hast du es ja mit ganz unterschiedlichen Menschen, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zu tun. Da weiß nicht jeder, was ein Pfarrer ist. Da ist, sehen Sie mal, das sind schon mal die Nebengeräusche, die es hier gibt.
Mhm. Lautsprecher durchsagen.
Genau. Nehmen wir mal so mit. Nicht jeder weiß ja, was ein Pfarrer ist. Nicht jeder weiß, was Seelsorge ist. Nicht jeder weiß, was seelsorgliche Verschwiegenheit ist. Nicht jeder kennt dich. Wie machst du dich bekannt? Oder ergibt sich das durch die Arbeit? Dass sich das rumspricht, zu dem kann man gehen, der ist in Ordnung und so.
Genau, also es wird hier unter den Gefangenen natürlich sehr viel an Informationen weitergegeben. Es gibt hier auch eine immer wieder brodelnde Gerüchteküche. Da muss man dann auch das eine oder andere wieder gerade rücken. Aber die Gefangenen erzählen sich schon gegenseitig, ob das hilfreich ist, mit mir zu sprechen oder auch nicht. Nicht jedes Anliegen kann ich bedienen, die manchmal doch etwas sehr ungewöhnlich sind, können Sie mir nochmal eine Stange Tabak geben oder können Sie mir dies oder jenes besorgen? Da muss ich dann auch öfter mal Nein sagen, weil das einfach mit den Sicherheitsvorschriften nicht im Einklang steht. Aber ich bin eben im Langstrafenvollzug. Das heißt, die Gefangenen, die hier sind in Fuhlsbüttel, sind in der Regel mindestens 4 Jahre hier.
Genau, da wollte ich drauf kommen. Mit wem hast du es hier eigentlich zu tun? Es gibt ja unterschiedliche sozusagen Kategorien von Häftlingen. Sicherheitsverwahrte, Langstrafige, hast du gesagt, dann gibt es auch den Begriff kurzstrafig, habe ich kennengelernt. Also langstrafig heißt, das sind Menschen, die jetzt nicht in einer Sicherheitsverwahrung sind, aber doch richtig eine lange Haftstrafe. War das 4 Jahre?
Ab 4 Jahre bis lebenslänglich. Mhm. Und lebenslänglich kann auch fast lebenslänglich bedeuten, denn nach 15 Jahren ist ja der frühestmögliche Entlassungstermin bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Manchmal kommt noch Schwere der Schuld dazu, das bedeutet dann nochmal eine Verlängerung und dann wird gutachterlich entschieden, ob man diesen Gefangenen entlassen kann und will oder eben nicht. Und mit einem bin ich hier im Gespräch, der ist seit 1984 durchgehend in Haft.
1984?
Ja. Der hat also in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum sozusagen garantiert nicht feiern können.
Aber also die Häftlinge können sicher sein, dass du nicht weiter quatscht.
Mhm.
Aber was weißt du eigentlich über die? Du hast ja doch, schätze ich mal, keine Einsicht in die Akten. Du weißt nur von ihnen, was sie dir erzählen, oder?
Das ist meine Entscheidung, tatsächlich so in den meisten Fällen vorzugehen. Wir könnten grundsätzlich auch als Gefängnisseelsorger Akteneinsicht nehmen. Aber die Akten haben ja auch wieder eine bestimmte Ausrichtung und mir ist es wichtig, dass die Gefangenen, wenn sie mit mir reden, selber bestimmen. Worüber wollen sie mit mir reden? Was ist ihnen wichtig? Ich frage sie nicht aus. Manchmal ist es so, dass ich mit einem Gefangenen ein halbes Jahr spreche. Dann geht es über Bewältigung des Haftalltages, über familiäre Probleme und ich weiß gar nicht, weswegen der eigentlich sitzt. Und dann kann es sein, dass er mir das mal irgendwann erzählt. Also für meine Arbeit ist es in den meisten Fällen gar nicht so relevant, dass ich das Urteil kenne oder gutachterliche Schreiben oder so.
Ich fand es ganz, also ich habe mir versucht, mal in deine Arbeit hineinzuversetzen und gedacht, will man das eigentlich wissen oder engt das einen auch wieder zu sehr ein und nimmt die Aufmerksamkeit von der direkten Begegnung? Und dann fiel mir aber ein, wenn ich im Krankenhaus wen besuche, gehe ich auch nicht erst im Schwesternzimmer vorbei und gucke mir die Diagnose an, sondern ich gehe ins Krankenzimmer und dann ergibt sich das Gespräch und ich erfahre schon das, mit dem ich dann arbeiten soll.
Ja. Also die Frage ist, was willst du, dass ich dir tue? Und der Gefangene entscheidet die Inhalte. Und ich gucke nur in ganz seltenen Fällen, wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt doch irgendwas komisch. Ich werde aus dem, was der mir erzählt und so widersprüchlich ist, irgendwie nicht richtig schlau. Dann kann es mal sein, dass ich mal nachgucke, was ist da eigentlich aus Sicht der Staatsanwaltschaft und der Gerichte und der Gutachter zu dieser Person zu sagen, dann kann es auch mal hilfreich sein.
Gibt es auch Situationen, wo du den Eindruck hast, du wirst irgendwie ein bisschen funktionalisiert oder du bist sozusagen dann die Beschwerdestelle der Haftanstalt? Also ich kann mir vorstellen, dass hier ganz unterschiedliche Dinge angetragen werden, wenn ein Antrag kommt, ein seelsorgerliches Gespräch, eine geistliche Begleitung, eine einfache diakonische Handreichung, einfach mal einen Kaffee hier. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Aber du darfst ja wahrscheinlich auch keine Aufträge aufnehmen oder du musst ja auch aufpassen, dass du da nicht irgendwie in eine komische Rolle hast, ja auch eine Loyalität der Haftanstalt gegenüber. Passiert das oder?
Das ist eigentlich das tägliche Brot, weil als Gefangener bin ich natürlich erstmal in dem Modus, ich muss hier irgendwie überleben, ich muss hier irgendwie klarkommen, ich muss möglichst für mich was rausholen. Und das wird überall versucht. Bei jedem Bediensteten, natürlich auch beim Pastor, wird gerne mal geguckt, kann ich den irgendwie funktionalisieren. Übrigens auch bei Bediensteten kann das sein, dass Bedienstete zum Beispiel bei mir ankommen, ja, sie haben noch so ein Etat für soziale Zwecke, ich möchte mit meinen Gefangenen mal ein Sportturnier machen und mal ein paar Pokale kaufen und so, kann ich da von ihnen mal einen kleinen Zuschuss kriegen. Also auch solche Dinge passieren. Das ist im Grunde genommen in meiner Arbeit, also tägliches Brot, dass ich immer gucken muss, das, was die gerne von mir wollen, kann und will ich ihnen das denn auch so geben.
Dann gibt es ja bestimmt diesen schönen Spruch, oder ich habe den irgendwo mal gelesen, Gefängnis als Spiegel der Gesellschaft. Manches ist ein Spiegel der Gesellschaft, eine Kirchengemeinde, ein Krankenhaus, ein Gefängnis sicherlich auch. Nun ist das bestimmt auch regional nochmal unterschiedlich. Kürzlich hatte ich mit Kollegen zu tun, die in Mecklenburg-Vorpommern Dienst getan haben im Gefängnis. Aber wenn du sagst jetzt hier, meine Haftanstalt, in der ich hier gerade bin, Hamburg, Großstadt, Migration, Drogenproblematik, was heißt dann für dich Spiegel der Gesellschaft? Oder ist das kein sinnvoller Spruch?
Nein, also ich würde mal sagen, Hamburg ist natürlich als Großstadt nochmal anders als Mecklenburg. Da hat man einen Anteil von Gefangenen mit Migrationshintergrund oder nicht-deutschen Gefangenen vielleicht von 20-25%. Hier sind wir bei roundabout 80% mit nicht-deutschen Wurzeln, sag ich mal. Das liegt einfach daran, dass wir eine Hafenstadt sind, dass wir hier einen Flughafen haben und hier eben sehr viel Kriminalität auch mit Drogenschmuggel zu tun hat und dadurch dann eben auch deswegen hier diese Prozentzahl von ausländischen oder nicht-deutschen Gefangenen deutlich höher ist als in anderen Bundesländern. Spiegel der Gesellschaft, ich sage immer, jede Gesellschaft hat die Gefängnisse, die sie verdient. Das heißt, wir Gefängnisseelsorger gucken auch gerne mal, wie machen es andere Länder. Und dann gucken wir gerne nach Skandinavien, wo der Vollzug sehr behandlungsorientiert ist, sehr human ist, Gefangenen mit sehr viel Respekt und Wertschätzung entgegengetreten wird, im Vollzug auch. Und in Deutschland ist es so, dass in Norddeutschland, kann man sagen, auch eher liberale Traditionen noch sind im Vollzug. Da gibt es ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Kollegen aus Bayern und Baden-Württemberg sagen mir, dass dort die Regularien im Vollzug noch deutlich restriktiver sind als in Norddeutschland. Und dann gibt es natürlich in Südeuropa oder in anderen Gegenden der Welt Vollzugsarten, ja, oder in Osteuropa, die sind sehr weit von dem entfernt, was wir als Gefängnisseelsorger für einen als liberalen Vollzug bezeichnen
würden. Ja, aber das finde ich nochmal ganz interessant. Also ich nehme die Spur auf und gehe nochmal das Regionale durch. Mhm. Wir haben eine Reihe von Hörerinnen und Hörern aus der Schweiz, da wird es nochmal anders sein. Viele Grüße dahin. Hamburg ist insofern aber nochmal eine Sondersituation und das würde ich gerne mal zugespitzt rückfragen. Jetzt, wo nächste Woche in Sachsen und Thüringen Landtagswahlen sind, Brandenburg, ist ja die große Rede davon, dass dann irgendwann mal eine rechtspopulistische Partei an die Macht kommt. Das hatten wir in Hamburg aber schon vor einiger Zeit. Vergisst man so ein bisschen, dass der erste CDU-Senat, ist das 20 Jahre her oder so, 16 vielleicht, eben mit der sogenannten Schill-Partei, das war eine rechtspopulistische Partei, die sich gerade mit so Rechtsstaatsthemen, Sicherheitsthemen auch 20% gebracht hatte. Und da hatten wir auch Justizsenator von der Schill-Partei, also richtig rechtspopulistische, mit einer ziemlich drakonischen Politik, ich habe das immer nur aus der Ferne beobachtet, kann es also nicht wirklich beobachten oder beurteilen, hatte aber die Frage, ob sozusagen diese rechtspopulistische Tradition, die das vermeintlich liberale Hamburg ja doch auch geprägt hat, ob die noch wirksam ist oder ist das ausgeschwitzt aus dem System, ist das wieder korrigiert worden? Wie schätzt du das ein?
Also Justiz ist ja wie so ein Tanker, wenn da der Kurs sich ändern soll, dann fährt er zig Kilometer, bis mal überhaupt so eine kleine Wende passiert. Nein, damals Roger Kusch, ich meine sogar, dass der in der CDU war, der hat als Justizsenator den Hamburger liberalen Strafvollzug quasi platt gemacht. Und ich habe noch so einige ältere... Ich habe so einige ältere Bedienstete, die so im Bereich psychologischer Dienst oder Leitungsfunktion sind, die in den 80er Jahren angefangen haben. Und wenn die mir erzählen, was in den 80er Jahren möglich war an Lockerungen, was man auch riskiert hat, und nur so kann man Gefangene ja auch wieder resozialisieren. Es kann ja mal was schiefgehen, aber das ist ja eigentlich gewollt, denn wir haben nun mal dieses Resozialisierungsgesetz und ohne, dass man mal was ausprobiert, kommt man nur nicht voran. Das ist alles total runtergefahren und Lockerungen, Ausführungen werden total restriktiv gehandhabt, weil die Politik vor nichts mehr Angst hat als vor einer gewissen Presse, die sich geifernd darauf stürzt, wenn mal wieder einer entwichen ist, ohne genau auf die Geschichte zu gucken und ohne vor allen Dingen sich für die Zahlen zu interessieren, wie viel Prozent nicht entweichen und gut gehen. Das sind immer so 1-2%, wo es mal schief geht. Aber das ist in Hamburg nach wie vor, sagen mir auch ältere justizerfahrene Leute hier, immer noch nicht wieder auf dem Stand, wie es mal vor Kusch gewesen ist.
Dann ist es aber vielleicht einerseits tatsächlich eben mal so ein rechtspopulistischer Impuls, der gesetzt worden ist und dann eben lange gewirkt hat. Und dann aber doch noch ein zweites Phänomen, was man nicht einfach mit Rechtspopulismus bezeichnen sollte, sondern eben mit auch der Furcht von Politikern, kann man auch nachvollziehen, bei Sicherheitsverletzungen wirklich zur Verantwortung gezogen zu werden. Und das, ich halte mal ein bisschen dagegen, weil jetzt gerade dieser schreckliche Messerangriff in Solingen war, das war nun kein Häftling und so, aber solche, oder wir hatten Entweichungen aus Bayern, glaube ich, kürzlich, die lösen schon was aus und das ist, glaube ich, nicht nur die böse Presse, die das dann auch hochjatzt natürlich, sondern das verletzt natürlich schon auch so ein Grundvertrauen in den Staat, dass der weiß, was da passiert. Und du bist natürlich jemand, der da auf der anderen Seite auch sozusagen für Strafgefangene und deren Chance, das wieder einzuüben, das normale Leben, bist. Aber kannst du auch verstehen, also ich versetze mich manchmal in die Rolle von Politikern, die dann angegriffen werden für was sie ja gar nicht zu beurteilen oder auch zu verantworten haben, praktisch, dass sowas schon richtig verunsichernd sein kann. Kannst du das auch nachvollziehen?
Also ich kann es absolut nachvollziehen und das liegt eben daran, dass man die Leute gar nicht kennt. Ich habe zum Beispiel in Schleswig-Holstein mal einen Gefangenen gehabt. Ich war ja vorher 5 Jahre in der JVA Lübeck, den ich gut kannte. Der bei einer Ausführung dann plötzlich abgehauen war. Hubschrauber stiegen auf, Großalarm, in Hamburg ist das passiert. Und ich fragte dann auf Station seine Mitgefangenen, was meinen Sie denn, was wird der denn jetzt nun machen? Ja, sagen die, ach, der geht eins auf und der ist in 2-3 Tagen wieder da. Der hat auch gar keine Idee, was er machen will und soll. Ja, und so war es nachher im Endeffekt auch. Ein älterer, langstrafiger Gefangener, gesundheitlich sehr angeschlagen, trifft seine Familie. Seine Schwester sagt, du komm, hier, die Beamten sitzen gerade im Wohnzimmer, geh mal zum Klo. Zack, war er weg, wir besuchen mal das Grab unserer Eltern. Das darfst du ja sonst nicht. Dann waren sie da gewesen und danach ist er dann irgendwo noch 2-3 Tage und Nächte irgendwo unterwegs gewesen und dann hat man ihn wieder gekriegt und von dem ging nur wirklich absolut keine Gefahr aus. Das war einfach dieser Reflex nach dieser langen Haftzeit. Gehirn ist ausgeschaltet, ich will einfach jetzt mal Freiheit haben, so eine Spontangeschichte. Die Unruhe und die Sorge in der Bevölkerung war groß. Der war auch wegen der Gewaltstraftat vor 20 Jahren mal verurteilt worden. Ich hielt ihn überhaupt nicht mehr für gefährlich. Seine Mitgefangenen, die ihn kannten, auch nicht. Auch ein paar Bedienstete, die ihn kannten, sagten, der macht doch nichts. Das ist einfach immer das Problem, dass man die Leute nicht kennt. Und dann die Schlagworte Gewaltstraftäter vor 20 Jahren, eine Gefahr geht aus. Und dann ist in unserer Zeit, wo diese Empörungskultur ja sehr schnell hochkocht, dann sind solche Reaktionen da. Und ich wünsche mir Politiker, und das war da in Schleswig-Holstein auch so, dass ein Politiker sagte, Sie müssen was riskieren. Wir haben diese Gesetze. Und zum Resozialisierungsgesetz, zu den Strafvollzugsgesetzen gehört es, wir haben eine Verpflichtung, diese Menschen zu lockern. Das sind weiterhin Menschen, die auch wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollen. Mir hat das sehr gut gefallen, weil das war der Einzige, der den Mut hatte, sich mal dagegen zu stellen und nicht gleich wieder die Härte des Gesetzes und diese ewigen Präventionsversprechen repetiert hat, sondern gesagt hat, eine hundertprozentige Sicherheit können wir nicht garantieren. Wir müssen was riskieren.
Ich habe eine Datei noch, und zwar jetzt nicht Ausbruch, aber nach draußen, aber Ausbruch innerhalb. Du hattest mir berichtet, das hatte ich mir gar nicht jetzt vor Augen geführt, naiv wie ich bin, dass Insassen hier keinen Internetzugang haben.
Ja.
Also das wäre ja auch nochmal eine Möglichkeit, hier zu sein und doch noch ein bisschen was wahrzunehmen von draußen. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass es in anderen Bundesländern sehr wohl möglich ist. Ah, wir hören wieder was.
Ja, das kommt manchmal dazwischen.
So genau, sagen. Kein Problem. Also kein Internetzugang, kann man ja als Laie auch nachvollziehen, dass man da keine Straftaten plant oder irgendwas. Hier habe ich aber auch gehört, irgendwie in anderen Bundesländern ist das sehr wohl möglich. Wie beurteilst du das? Das ist ja schon ziemlich signifikant. Die einzige Bevölkerungsgruppe, die grundsätzlich keinen Internetzugang hat, sind Häftlinge in Hamburg. Ja. Alle anderen schon.
Und bei uns die Sicherungsverwahrten. Die sind auch nochmal in einer besonderen Situation. Die haben einen eingeschränkten Internetzugang. Das heißt, die haben einen Computer auf dem Stationsflur in so einem kleinen Raum stehen, der immer offen ist. Und da haben sie Zugang so zu ausgewählten Internetseiten, Wikipedia oder Spiegel Online oder so. Da können sie dann schon mal reingucken. Aber stimmt, es ist ansonsten nicht zulässig. Übrigens auch Bedienstete müssen ihre Smartphones an der Pforte wegschließen, dürfen diese Geräte nicht mit zum Dienst nehmen, was gerade bei den Jüngeren dazu führt, dass sie öfter mal während des Dienstes mal schnell zum Verteilerraum gehen, zu ihrem Schließfach, mal eben die WhatsApp-Nachrichten scrollen. Das ist ja auch so ein Suchtphänomen. Aber sowohl also Bedienstete und Gefangene schon gar nicht haben kein Smartphone. Das ist hier schon mal überhaupt nicht
möglich. Kann man auch nachvollziehen, aber ist schon, echt eine Rieseneinschränkung, was irgendwie wenigstens Informationsteilhabe am gesellschaftlichen Leben angeht.
Sehe ich nicht so. Sie haben alle Fernsehen. Da kriegen Sie die Öffentlich-Rechtlichen und auch noch ein paar Privatsender. Einige haben den ganzen Tag Welt oder NTV laufen. Ich sage immer, Leute, guckt nicht zu viel bei dem, was in der Welt so passiert. Ihr sitzt hier auf eurem Haftraum, guckt lieber Tierdokus, guckt lieber Fares für Rares. Aber zieht euch nicht immer so diese ganzen Schreckensmeldungen aus der Weltpolitik rein. Also insofern, Sie haben Fernsehen. Dann gibt es natürlich Zeitungen. Es gibt auch Freiabos für Gefangene, das finde ich immer ganz toll. Das
kenn ich,
also auch genau. Gute Zeitungen, Zeit, Süddeutsche, FAZ, Taz, hier also kursieren und Gefangene sich auch darüber informieren können. Das Argument zählt für mich gar nicht. Ich denke mir, im Internet ist eher Desinformation ein Problem und die analogen Medien wie Fernsehen und Zeitungen reichen meines Erachtens völlig aus.
Okay. Nochmal ein anderes Thema, weil du die hohe Migrationsquote hier angesprochen hast. Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern. Natürlich auch, würde ich mal schätzen, verbunden mit den letzten großen Migrations- und Fluchtbewegungen oder auch nicht. Was wissen die von einem deutschen evangelischen Pastor, Gefängnisseelsorger? Wie machst du dich denen bekannt? Oder hast du zu denen weniger Bezug?
Es stimmt schon, dass da der Kontakt insgesamt weniger ist als zu den 20%, sag ich mal, die noch ein bisschen sozialisiert sind, sich unter dem Pastor oder Pfarrer was vorstellen können. Aber es geht natürlich rum. unter den Gefangenen, dass man sozusagen, was im Internet die Bewertungen und die Likes sind, das kriege ich sozusagen analog mit, was wird unter den Gefangenen so geredet, was ist von dem zu halten. Und ich habe gerade eine Station, wo ich einem nicht deutschstämmigen Gefangenen mal bei seiner Delinquenzbearbeitung geholfen habe. Die müssen da immer so ein Schriftstück abgeben und zeigen, was sie so gelernt haben, was sie so denken über ihre Delinquenz. Das hat er als sehr hilfreich empfunden und zack, 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 die nächsten Tage kamen ganz viele Anträge. Pastor, Delinquenz, ich soll was schreiben, ich kann gar nicht so gut Deutsch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich verstehe das alles nicht. Und so gibt es immer mal Wellen, dass einfach sich unter den Gefangenen rumspricht, der versucht mich ja gar nicht zu missionieren, was ja auch völlig klar ist. Die Leute sind
nicht denkst frei. Denkst du, also, dass das klar ist? Denken ja, nicht alle, dass
für das mich, ich sage denen das auch immer, also ich will hier niemanden missionieren. Im Gegenteil, ich bin immer sehr daran interessiert, auch mal von muslimischen Gefangenen, was über deren Feiertage, über deren Glaubenstradition zu erfahren. Das kann ja nur bereichern. Und insofern ist im Endeffekt, ja, es gibt sehr viele Vorstellungen. Und weil die ja alle länger hier sind, ich bin jeden Tag hier, lernt man sich kennen. Und dann bin ich sozusagen der Pastor Kleine. Und stehe sozusagen für deren einzigen Berührungspunkt jemals in ihrem Leben, wo sie mal mit so einem Geistlichen zu tun gehabt haben.
Welche Sprache sprichst du dann mit denen?
Die meisten können relativ Deutsch, wenn auch gebrochen. Und ich habe sonst nur Englisch noch zur Verfügung, ein bisschen Französisch, wenn Gefangene aus Westafrika mal da sind. Aber in der Regel ist die Verständigung auf Deutsch meistens möglich. Und ich habe aber auch schon gehabt, dass osteuropäische Gefangene, die auch kein Deutsch konnten, dann sagten, kann ich noch einen Mitgefangenen mit zu Ihnen nehmen? Oder nee, der Mitgefangene sagte, Herr So-und-so möchte gerne mit Ihnen sprechen, er kann aber so schlecht Deutsch, ich würde kommen und dolmetschen. Dann sitzen wir dann manchmal auch zu dritt und ein freundlicher Mitgefangener ist dann der Dolmetscher und so kann ich mich dann auch mit Osteuropäern verständigen.
Eine Frage habe ich aber, dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hat ein wirklich sehr, sehr langer, alter, guter Freund, Bekannter mir die Rede geschickt, die er zur Beerdigung seines Vaters gehalten hat in der Kirche vor einem Vierteljahr. Und den Vater kannte ich auch. Das war so ein richtig, wie ich dachte, immer vornehmer Hamburger. Also mit einem Tweedjackett geboren und wirklich sehr kultiviert bürgerlich. Und in dieser Rede erzählte der Bekannte, dass der Vater eben auch mal im Knast war. Mhm. Und zwar als Betrugsopfer, also Firmeninhaber oder Mitinhaber, Geschäftsführer, Betrug gemacht. Das war dann auch noch politisch schwierig, weil das irgendwie mit DDR-Geschäften zu tun hatte. Und ist dann ins Gefängnis gekommen, hier nach Fuhlsbüttel, so richtig vornehmer Hamburger Kaufmann, kannst du dir vorstellen. Mhm. Und ist dann aber relativ schnell begnadigt worden und auch seine Unschuld erwiesen worden und so weiter. Also das ist dann alles am Ende sauber rausgegangen. Aber eben war bestimmt, ich schätze mal, das hat er nicht, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich schätze mal, so ein halbes Jahr wird er hier eingesessen haben. Und in der Rede beschreibt er eben, wie er seinen Vater besucht, und man war selber Student, und wie er Schiss davor hatte, dass er da seinen Vater als gebrochenen Mann vor sich sieht, das ist ja eine Riesenschande. Mhm. War aber gar nicht so, sondern der Vater ist ihm fröhlich begegnet. Das hat ihn sehr stark gemacht. Und diese Geschichte hat dann die Familie auch ganz gut zusammengehalten, oder aber auch geprägt. Lange Geschichte, kurze Frage. Du hast ja jetzt nicht nur mit dem Dealer aus sonst wo zu tun oder dem Baustellendieb aus sonst wo, sondern du hast ja auch mit ganz normaler biodeutscher Bevölkerung auch zu tun.
Ja, oder? Ich find diesen Begriff ein bisschen problematisch, ja, ja. Aber ich weiß ja schon, was du meinst.
So Herkunftsdeutsch.
Also hier sozialisiert und ja, das gibt es ab und zu mal, dass hier auch Leute aus der U-Haft, wenn sie dann verurteilt sind, hier in Fuhlsbüttel landen, die, ich sag mal so, mehr aus dem Hamburger Westen kommen und auch eher wegen Delikten, die im weitesten Sinne mit wirtschaftlichen Themen zu tun haben, hier dann eine Haftstrafe verbüßen müssen. Die haben oft sehr große Angst natürlich.
Vor Gewalt im Knast?
Genau, die Bilder, die man so hat vom Gefängnis. Und es ist oft so, dass da auch eine sehr starke Nachfrage nach dem Seelsorger dann ist bei solchen Leuten. Und die dann auch sehr dankbar sind, wenn man ihnen ein bisschen erzählt, ihnen auch ein bisschen die Angst nimmt. Denn es ist ja so, hier sind alle Winkel der Anstalt Kamera überwacht. Hier sind genügend Bedienstete. Und dass ein Gefangener hier aufgrund seiner anderen Art oder so drangsaliert wird, das passiert hier nicht. Weil die anderen Insassen wissen ja, das wird alles aufgezeichnet. Sollten sie dem irgendwie zu nahe treten oder so, dann haben die Sanktion. Das wirft die zurück, dann kriegen sie vielleicht noch eine Anzeige. Also man ist hier als, ich sag mal, gut bürgerlicher Insasse, wir haben ein paar, nun nicht irgendwie in besonderer Gefahr.
Also das ist wäre, jetzt mein, wäre mein Vorurteil gewesen, genau. Gewalt im Knast und so. Würdest du aber sagen, ist gar nicht so sehr?
Im Gegenteil, das sind meistens ja auch Gefangene, die haben einen gewissen Schatz an Verhaltensweisen, die viele hier nicht so kennen, was so kultivierte Sprache, und da sind die Bediensteten auch immer ganz dankbar, wenn sie mal so jemanden haben. Und die sind oft bei den Mitgefangenen sehr beliebt, weil sie dann zum Beispiel mal gefragt werden, sag mal, kannst du mir mal diesen und jenen Text übersetzen oder kannst du mal was für mich schreiben? Und ich sage denen immer, machen Sie es, aber versuchen Sie, passen Sie auf, dass Sie nie jemanden alleine in Ihrem Haftraum lassen. Die Stationen sind ja dann stundenweise auf, ja. Da kann man sich gegenseitig besuchen. Und da sage ich immer, passen Sie auf, denn es kann sein, dass es doch immer mal welche gibt, die so im Drogenbusiness unterwegs sind, die aber selber auf dem Kieker sind, wo dann Haftraumdurchsuchungen drohen. Und die dann sich so jemanden suchen, um die Drogen da dann mal zu bunkern, weil sie wissen, okay. Die haben sie nicht so auf dem Schirm. Also ein paar Dinge sollten die auf jeden Fall wissen, aber es ist wirklich ein Mythos, dass, ich sag mal, Leute aus dem Hamburger Westen, die jetzt hier einsitzen oder aus dem Norden oder aus Rheinbeck, keine Ahnung, dass die hier irgendwie groß was zu befürchten haben.
Gibt es sozusagen andere Vorurteile, wenn du draußen bist, mit normalen Leuten redest und dir wird irgendwas erzählt, was du machst. Gibt es noch mal so Vorteile, die dir häufig begegnen und die du, wo du jetzt die einmalige Chance hast, sie ein für alle Male aus der Welt zu räumen? Das eine war dieses Gewaltthema. Gibt es sonst so Vorurteile, die dich echt nerven, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt gerne mal richtig stellen?
Also, da fällt mir jetzt spontan schwer was ein, weil ich merke das immer, wenn ich mal Besuch habe von Leuten, die hier im Gefängnis sind, dass viele dann sagen, also Santa Fu wird gerne in bestimmten Presseorganen immer als der härteste Knast Hamburg bezeichnet. Das ist einfach Quatsch. Knast ist per se Langeweile, Stumpfsinn und Gleichförmigkeit. Es ist hier einfach, es ist wie so eine Behörde. Der Tagesablauf ist getaktet, man hat kaum Input, man erlebt hier nichts, man kriegt relativ wenig Aktuelles mit von draußen, die Beziehungen sind gekappt. Ich sage immer, wer noch aus der Generation stammt, wo es Stubenarrest gab, ich musste als Kind das ab und zu mal gehabt, sich vielleicht daran erinnert, dann sitzt man in seinem Zimmer, die Tür ist zu, draußen geht das Familienleben weiter, man hat irgendwas gemacht und sitzt da und guckt nun aus dem Fenster und fängt an, sich total zu langweilen und sich ausgeschlossen zu fühlen. So ein bisschen so ist das Grundgefühl auch im Gefängnis, ist im Grunde genommen die Dauerlangeweile und der Dauerstumpfsinn. Man hat auch relativ wenig Leute, mit denen man wirklich offen reden kann. Mitgefangene muss man immer vorsichtig sein und insofern ist das so ein Vorurteil, dass im Gefängnis irgendwie hier permanent Rabatz oder sonst was ist. Nein, es ist eine Gleichförmigkeit. Jeder Tag ist im Grunde genommen wie der andere. Und wenn man dann hier 10 Jahre ist, das macht schon was mit dem. Und wenn dann die Politik sagt, nein, wir riskieren nichts, wir lassen noch keine Lockerung zu, da gibt es wieder Missbrauchs- oder Fluchtgefahr, dann ist das manchmal schon frustrierend, das auch als Seelsorger so mitzukriegen. Man kennt Gefangene, die eigentlich aus der eigenen Einschätzung hier wirklich gute Perspektiven und Prognosen haben. Und aus irgendwelchen Gründen geht es bei denen einfach nicht voran. Und dann denkt man,
Da spüre ich jetzt bei dir so ein Stück Parteilichkeit, vielleicht das zu groß, aber die Frage
ist schon richtig.
Schon eine gewisse, schon eine Parteilichkeit für die Menschen, für die du jetzt hier zu denen du gerufen bist. Mhm. Ich will dich aber nochmal auf eine Debatte bringen, die ich schon verschiedentlich geführt habe und die gar nicht so leicht zu beschreiben ist. Also andererseits kann ich nachvollziehen, als Seelsorger ist man für die Menschen da, vorurteilslos, urteilslos. Man denkt sich seinen Teil und so, aber erstmal nimmt man sie an, wie sie sind. Ja. Und dann ist es das Gefängnis oder die Psychiatrie oder der Strafvollzug. Mhm. Das heißt also, du machst ja dann aber auch eine Seelsorge an und für Täter. Und wichtig ist ja aber auch, immer schon gewesen und jetzt nach diesen ganzen Missbrauchsdebatten, umso mehr, dass wir als Kirche auch den Blick für die Opfer nicht vergessen. Wie kriegst du das zusammen oder kriegst du es nicht zusammen? Man könnte ja auch sagen, eigentlich Gefängnisseelsorge stellen wir ein, wir kümmern uns um die Betroffenen von Gewalt. Ist jetzt nicht dein Weg, sonst wärst du nicht hier. Aber wie begründest du das, dass du Täterseelsorge machst, wenn ich das mal so zugespitzt beschreiben darf? So.
Naja, erstens, dass ich zum Beispiel diesen Begriff Täter erstmal gar nicht im Blick habe, sondern mir gegenüber sitzt ein Mensch. Mhm. Und jeder Mensch, auch wenn wir uns gegenüber sitzen, wir haben alle immer mal auch Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Wir werden alle schuldig in unserem Leben. Manchmal ist es eben so, dass es strafrechtlich relevant ist. Und natürlich gibt es Delikte, die Menschen, gerade wenn es um abhängige, schwächere Menschen geht, massiv schädigen. Und das ist natürlich erstmal schwer, das zur Seite zu packen und zu sagen, nein, ich sehe trotzdem erstmal diesen Menschen, vor allen Dingen gerade bei den Sexualstraftätern, die pädosexuell unterwegs sind, ist es wirklich Fakt, das ist jetzt nicht, dass man das irgendwie schön redet, aber ein ganz großer Teil ist selbst als Kind schon missbraucht worden und hat also diesbezüglich schon eine eigene Geschichte auch mit Opfer sein. Und ich finde immer dieses lutherische Simul Justus et Peccator, ich will das jetzt nicht banalisieren, aber das ist für mich schon so eine grundanthropologische Basis, auf der ich jedem Menschen begegne und wo ich mich auch selber im Gegenüber zu den Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, auch so wahrnehme und sage, Augenhöhe ist wichtig. Erzählen Sie mir doch mal, wenn Sie mögen, aus Ihrem Leben, was hat Sie geprägt, wie ist es denn weitergegangen, wo sind Sie so abgebogen, dass Ihr Weg Sie hierher geführt hat. Und einfach das Interesse auch zu bekunden und auch wirklich mitzubringen an diesen Lebensgeschichten und dann zu gucken, kann man versuchen, da etwas zu verstehen, kann man versuchen, da etwas auch an Zugang zu Schuldbewusstsein hervorzurufen. Insofern also klar, Täter, ja, aber ich als Gefängnisseelsorger und ich finde generell als Seelsorger habe ich es erstmal mit Menschen zu tun.
Du bist ja dann auch kein Therapeut, das ist auch nochmal eine andere Rolle. Du hast jetzt auch nicht eine therapeutische Rolle im Strafvollzug. Mhm. Das entlastet ja nochmal, dass du jetzt nicht mit denen bestimmte Ziele erreichen musst. Nichtsdestotrotz, ich hatte mit einem Berliner Kollegen eine Diskussion, der einen klugen Aufsatz geschrieben hat zu dem ganzen Kontext sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche, wo er, und das hat er schon zwei, dreimal gemacht, in vielleicht Kontexten sozusagen Ceterum censeo-mäßig am Schluss immer sagt, wir dürfen aber auch die Täter nicht vergessen und Seelsorge an ihnen Seelsorge anbieten. Was ich ganz als Impuls wichtig finde, bei unseren manchmal auch etwas aufgeregten, vereinseitigten Debatten. Ich habe ihm nur zurückgeschrieben, wir hatten noch einen kleinen E-Mail-Austausch, dass das aber nur funktioniert unter der Voraussetzung, dass sich diese Menschen als Täter empfinden. Und das wiederum ist ja auch eine Erfahrung, jetzt gerade bei sexualisierter Gewalt, dass viele das für sich abspalten. Und dann ist aber auch ist die Frage, kann man dann, wie kann dann Seelsorge sinnvoll sein, wenn ich jetzt mit dem Bewusstsein an jemanden herantrete, der ist ein Täter, der versteht sich aber ganz anders. Wie kann da Seelsorge sinnvoll sein?
Also ich bin der klaren Meinung, nachdem all diese Missbrauchsstudien jetzt das Ausmaß nochmal gezeigt haben, auch in der evangelischen Kirche, in der katholischen Kirche, dass die Aufgabe der Kirche in der jetzigen Zeit ganz klar die ist, wir stehen auf der Seite der Opfer. Punkt. Die Täter müssen irgendwie gucken. Mhm. Und wenn sie in den Knast kommen, dann gibt es einen Gefängnisseelsorger. Der ist aber nicht nur für die da, der ist für alle da, die da einsitzen, aber auch für die Bediensteten bin ich ja da. Und die müssen irgendwie gucken, wie sie klarkommen. Aber ich finde, dass den Opfern gegenüber oder den Betroffenen, wie auch immer wir das nennen wollen oder wie sie sich selber verstehen oder erleben, ganz klar in der jetzigen Zeit, ganz wichtig, die Kirche ist für die Opfer da. Punkt. Die Täter müssen sehen, wie sie klarkommen. Es gibt genügend Einrichtungen, professionelle, es gibt Vollzugsanstalten, aber es gibt auch Vorhaftstrafen. Gibt es Einrichtungen, Ambulanzen, hier in Hamburg, in Eppendorf, kein Täter werden, Präventionsprogramme. Und das gibt es in jedem Bundesland. Seht zu, Leute.
Naja, aber ich finde das.
Wir müssen hier eine klare Entscheidung treffen und die ist auf Seiten derjenigen, die missbraucht wurden, die geschädigt wurden und daran zu kämpfen haben. Und das Ganze oft dann eben in Kontexten in der Kirche, die solchen Tätern im Grunde genommen das ideale Betätigungsfeld bieten. Also
ich finde nur interessant, jetzt bist du ja aber dann aufgrund deiner jetzigen Aufgabe auch für solche Menschen da.
Ja, ja, genau.
Du kannst aber ja nicht zur Voraussetzung der seelsorgerlichen Beziehung machen, dass sie ein Schuldbekenntnis dir gegenüber ablegen, oder?
Natürlich nicht.
Sondern du, ja. Und dann manchmal haben sie es oder haben sie es nicht, oder sie haben es heimlich oder sie sagen es nicht. Oder also, das ist ja auch ein weites Feld, ja. Ein Schuldbewusstsein haben. Ich wollte nur sagen, das kann sich ergeben im Laufe eurer Beziehung, aber kann ja auch jetzt eben nicht für die Eingangskarte sein.
Nee, ganz klar.
Und dann musst du damit leben, dass du dann für jemanden begegnest, einen anderen entgegennimmst, wo du sagst, da fehlt aber echt was für dich persönlich.
Ja. Kann ich aber doch bei keinem Menschen ausschließen. Bei keinem Menschen geht es sofort ins Eingemachte, wenn wir uns gegenüber sitzen, wenn ich irgendwie mit anderen Menschen zu tun habe. Warum sollte das hier jetzt meine erste Aufgabe sein, den auf sein Delikt, auf sein Tätersein, auf seine Schuld hin festzunageln? Sondern auch der hat Themen, was ist eigentlich mit meiner Familie draußen, kann ich meine Wohnung noch halten, ich fühle mich hier bedroht von manchen anderen Insassen, gerade Sexualstraftäter haben hier ja einen schweren Stand und, was da alles für Themen kommen, dafür bin ich erstmal da. Und es gibt ja hier in der sozialtherapeutischen Anstalt ein sehr gutes Therapiekonzept. Es gibt hier Therapeuten, die geschult sind, die auch konfrontativ arbeiten. Und das ist deren Job. Ich mache zum Beispiel hier auch gerade in der SOTA mit meinem Kirchenmusiker einen tollen Chor. Und es ist so, dass manche Sexualstraftäter vom Typ her so ganz musisch sind und gerne sozial singen und so. Ja, und wir versuchen da dann auch einen kleinen Beitrag zu leisten, dass die sich hier nochmal auch erfahren können und Erfolge haben und mehrstimmig Choräle oder Pop-Songs hinkriegen. Ja.
Das bringt mich jetzt auf noch ein anderes Thema. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ein bisschen noch. Du bist ja nicht nur für die Häftlinge zuständig, die Insassen, sondern du hast ja hier auch ganz viel, bist ja auch für die Bediensteten da, wenn sie das möchten. Bist ja auch ein spezieller, aber doch auch ein Kollege. Wie kriegst du das hin? Das ist ja nochmal eine ganz andere Rolle und Beziehung.
Ja, deswegen, also
Gefängnis. Und auch andere Leute.
Gefängnisseelsorger heißt eben, ich bin für das gesamte System, fühle ich mich zuständig. Das ist auch der Auftrag meiner Kirche. Und dazu gehört zum einen, sich auch kritisch mit Vollzug und solchen Themen auseinanderzusetzen. Auch einiges davon haben wir jetzt ja besprochen. Darüber nachzudenken, versuchen Impulse zu geben in Richtung immer mehr humanen Strafvollzug, liberalen Strafvollzug. Nicht so restriktiv, sondern den Menschen etwas zutrauen. Und die Bediensteten sind ja überwiegend im allgemeinen Vollzugsdienst. Das heißt, die haben Dienstkleidung an und haben hier für Sicherheit und Ordnung zu sorgen und für die ganzen Abläufe. Und ich bin da Ansprechpartner, wenn es einfach sich ergibt in der Aufsicht. Man sitzt da zusammen und ein Bediensteter fängt plötzlich an oder eine Bedienstete mir von ihren persönlichen Sorgen und Nöten zu erzählen. Genau wissen wir auch die Gefangenen, das bleibt bei mir, ich tratsche das nicht weiter.
Gehst nicht zum Direktor?
Genau, es gibt Situationen, dass ein Bediensteter während seines Dienstes verstirbt am Herzinfarkt. Dann kann ich auch angesprochen werden, ob ich die Trauerfeier machen kann, ob ich zur Familie gehe. Oder was ich jetzt neulich hatte, das war auch ein sehr schönes Erlebnis, ein Pärchen, was sich hier unter den Bediensteten kennen und lieben gelernt hat, fragte mich nach einer kirchlichen Trauung. Habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht, gleich das Kind noch mitgetauft. Und also in diesen Bereichen werde ich auch so wahrgenommen von den Bediensteten als jemand, den kann man ansprechen, den kennen wir. Wer kennt denn sonst schon noch heutzutage seinen Gemeindepastor, wenn er überhaupt noch in der Kirche ist? Aber den kennen wir, der ist in Ordnung, den fragen wir mal.
Was bedeutet denn zum Schluss, für dich dann Gottesdienst jetzt nicht bei einem schönen jungen Bedienstetenpärchen, die da irgendwo in einer schönen Kirche, schönen Dorfkirche machen. Was bedeutet für dich hier im Gefängnis Gottesdienst zu feiern? Das stelle ich mir ja nochmal besonders vor. Sowohl wie du es machst mit denen, die da kommen, und die kommen ja jetzt inzwischen freiwillig, und hast du mir auf dem Weg hierher erzählt, wie unter Kaiser Wilhelm gezwungenermaßen. Und was bedeutet das für dich und deine Arbeit dann hier auch eben nicht nur als Seelsorger, sondern eben auch als Prediger, Gottesdienstfeiernder, als Liturg hier zu sein?
Also Gottesdienst ist für mich in erster Linie Gemeinschaft, die sich gemeinsam ausrichtet auf das Unverfügbare, auf die Quelle der Hoffnung, auf den Ort, wo ich meine Schuld bekennen kann. Also wir sind sozusagen als Gemeinde im Gottesdienst wirklich gemeinsam auf etwas außerhalb dieser geschlossenen Welt ausgerichtet. Das finde ich ist eine ganz wichtige und intensive Verbindung, die ich da erlebe, viel intensiver als draußen in Gottesdiensten. Es ist natürlich denn schon skurril, eine reine Männergemeinde.
Stimmt. Häufiger einen Frauenüberhang in Gottesdiensten.
Genau, ich genieße das. Wenn ich mal draußen eine Vertretung mache, dann lasse ich den Psalm immer gerne sprechen im Wechsel Männer, Frauen. Hier sind das also wirklich nur Männer. Es sind alles Männer, die ich kenne, deren Probleme, Lebensgeschichten ich überwiegend weiß. Das heißt, für die Predigt bedeutet das auch, ich versuche, die biblischen Geschichten so auszulegen, dass Gefangene sich auch wirklich darin wiederfinden. Ich habe immer wieder Gefangene, die sagen, ja, ich habe mit Kirche vor meiner Haft gar nichts zu tun gehabt, aber jetzt tut mir das ja so gut, und haben sie wieder gesehen, ich habe schon wieder so viel geweint im Gottesdienst, und ich sage, ja, ist doch schön, ne? Ja, sagt er, da kann ich das so. Die zünden Kerzen an. Wir machen die klassische Agenda 1.
Wollte ich gerade fragen, was verändert sich vom Gottesdienst drinnen draußen?
Ich mache hier klassische Agenda 1 mit Kyrie, Gloria, allein Gott in der Höhe sei er.
Singen die auch mit oder singst
du? Total. Ich habe ja langstrafige Gefangene hier, und als ich hier anfing vor 4 Jahren, habe ich gedacht, ja, ich mache das hier, die können das ja lernen. Die kommen ja immer wieder. Mittlerweile sind die sicher und fit. Ich habe Gefangene, die lesen dann das Evangelium und freuen sich, wenn sie das machen können. Ganz anrührend ist für mich immer, ich mache so 2-3 Mal im Jahr Abendmahlsgottesdienste, wenn ich dann die Gemeinde nach vorne rufe und da ist dann der Iraker, der nicht getauft ist, der da ankommt, dann ist da der russisch-orthodoxe, dann der Hells Angel Atheist und dann der Bildungsbürger, und alle stehen da im Kreis, empfangen Christi Leib und Blut zur Vergebung der Sünden, fassen sich danach an den Händen. Ich spreche die Entlassungsworte, und das ist ein unglaublich dichter Moment. Vielleicht jenseits dessen, was offiziell erlaubt ist, wer das Abendmahl empfangen darf, aber für mich absolut im Sinne und Geiste Christi, der, glaube ich, auch mit Ungetauften damals das Abendmahl erstmalig gefeiert hat, und einfach diese Gemeinschaft und diese Erlösungsbedürftigkeit und Bedürftigkeit nach Trost und Vergebung gemeinsam aneinander wahrnimmt und gemeinsam auch, wir lassen uns stärken von dem, was man letztendlich nicht in Worte fassen kann. Also insofern sind Gottesdienste hier was ganz Besonderes, was ganz Intensives, Und der Gottesdienstbesuch ist, naja, an normalen Gottesdiensttagen habe ich so um die 20. Mhm. Zum Freitagsgebet gehen um die 60 zum muslimischen. Das liegt aber auch prozentual an der Religionszugehörigkeit so ein bisschen. Aber ich habe da einfach sehr intensive und dichte Erlebnisse in den Gottesdiensten. Und ich habe einen ganz tollen Kirchenmusiker. Das ist das große Glück. Mhm. Der macht auch die Chorarbeit.
Nämlich, was macht der für Musik, wollte ich noch fragen. Also klassische Choräle, Popsongs, was?
Also wir hatten im Chor jetzt im Frühjahr hatten wir mal Here Comes the Sun von George Harrison mehrstimmig eingeübt. Und der normale Ostergottesdienst fängt immer gerne an mit dem alten Hymnus Christ ist erstanden von der Martha alle. Das hat auch was. Wir haben die Osterkerze reingetragen und gemeinsam gesungen Here Comes the Sun. Es war total klasse.
Schön.
Ja.
Lieber Friedrich, vielen Dank. Ein kleiner Einblick in deine Arbeit an einem ganz besonderen Ort. Mhm. Glück und Segen für das, was du hier tust, mit den Menschen, für die du es tust. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte.
Ja, vielen Dank für dein Interesse. Es passiert nicht so oft, dass Leute sich die Mühe machen, hier mal herzukommen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute hier zusammensitzen.